Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext heute ist ganz kurz. Wir machen weiter im Jakobusbrief und kommen zu dem Kapitel 3. Ich möchte in dieser Predigt heute ausschließlich auf den ersten Vers dieses Kapitels eingehen. Jakobus, Kapitel 3, Vers 1. Dieser Vers heißt: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Liebe Gemeinde, für diese Predigt heute und für diesen Vers habe ich eine Überschrift zu Beginn dieser Predigt gestellt, die, wenn man diesen Vers 3,1 schnell liest, vielleicht etwas den ersten Blick im Widerspruch dazu steht. Lass uns diese Überschrift nennen: Warum wir Lehrer im Glauben brauchen. Nun, wenn man schnell diesen Vers liest, dann könnte man ja zunächst einmal denken, das ist eigentlich ein Vers gegen Lehrer. Das ist eigentlich ein Vers, der von einem harten Urteil redet, der davon redet, dass eben nicht viele Lehrer werden sollen und dann diese Lehrer auch noch ein hartes Urteil bekommen. Ich glaube, dass wir diesen Vers ganz genau anschauen müssen, um den wahren Sinn und auch einmal hinter diesen Vers selbst schauen, indem wir ganz genau Stück für Stück diesen Vers durchgehen. Zunächst einmal möchte ich mich heute mit diesem Begriff Lehrer an sich beschäftigen. Wir werden sehen heute, dass dieser Begriff sehr, sehr oft im Neuen und auch im Alten Testament vorkommt. Lehre und Lehren ist eines der Hauptthemen in unseren beiden Testamenten. Ich möchte dann auch auf einzelne Lehrer eingehen, die es da so gibt, und auf diese Frage noch einmal: Warum kommt eigentlich Jakobus an dieser Stelle auf diese Frage? Warum redet hier plötzlich Jakobus in diesem Wandel über Lehrer? Und dann möchte ich auch noch in dieser Predigt darauf eingehen, ja, wer eigentlich diese Lehrer sind, was es denn so für Lehrer gibt. Und wirklich nur auf diese Frage einmal durchzugehen, werden wir schnell sehen, das ist sehr Zeit einnehmend, denn Lehren und Lehrer ist ein großes Thema im Neuen Testament. Und zum Schluss möchte ich auch noch einmal auf diesen Aufruf in diesem Vers eingehen: Werdet nicht viele Lehrer. Aber zu Beginn, lasst uns erst einmal diesen Begriff der Lehrer, die hier erwähnt sind, nennen. Es gibt, wie gesagt, dieses Wort sehr, sehr oft. Wenn jemand sich die Mühe macht und in einer Konkordanz nachschlägt, dann wird er viele, viele Einträge zu dem Begriff Lehren und Lehrer finden. Das griechische Wort, das hier geschrieben ist, heißt Didaskaloi. Es ist ein Mehrzahlwort, Lehrer ist bei uns auch Mehrzahl. Und ich habe mir einfach nur einmal die Mühe gemacht, genau diese Verwendung im Neuen Testament zu suchen. Das habe ich nicht deshalb gemacht, weil ich denke, dass es hier notwendig ist, dass man es tut, sondern weil wir allein, wenn wir diese exakte Verwendung betrachten, schon drei sehr, sehr wichtige Hauptaspekte des Lehrens und des Lehrerseins im Neuen Testament entdecken werden. Aber auch andere Fälle dieses Wortes führen uns in diesen Begriff rein. Das ist, wie gesagt, nur eine bewusste Auswahl, weil eben dieses Wort, genauso wie es vorkommt, eben auch in anderen Kapiteln vorkommt. Eine Stelle davon haben wir heute gelesen, nämlich in Apostelgeschichte 13, in dem ersten Vers. Vielleicht ist es uns aufgefallen, dass dort die Rede von etlichen Propheten und Lehrern war. Auch das ist die gleiche Verwendung dieses Wortes, Didaskaloi, wenn hier von Lehrern die Rede ist. Was uns manchmal vielleicht auch beim Lesen dieser Verse etwas untergeht, ist diese einfache Aussage dieses Verses zu der Zeit, in der wir uns in der Apostelgeschichte 13 befinden, zu der Zeit der Missionsreisen des Paulus, gab es viele Lehrer. Überall gab es Lehrer verteilt. Über manche hören die nur ganz wenig. Ihr Name wird nur kurz einmal genannt. Sie werden aber als Lehrer bezeichnet. Hier in diesem Vers, da ist es einmal Barnabas, der als Lehrer bezeichnet wird. Simeon, Lucius und eben Saulus selbst, der auch Paulus heißt. Diese vier werden als Lehrer benannt. Und wenn wir nochmal die andere Seite vielleicht dieser Medaille anschauen, da haben wir auch die Aussage im Neuen Testament, dass eben nicht alle Lehrer sind. Ja, da gab es viele Lehrer, aber nicht alle. Nehmen wir einmal 1. Korinther 12. Dort haben wir ja diese Aussage, dass eben nicht alle Lehrer sind. Es sind doch nicht alle Apostel, nicht alle Propheten, nicht alle Lehrer, nicht alle Wundertäter. Nicht alle sind Lehrer, aber viele. Viele sind als Lehrer durch die Gegend gezogen, aber nicht jeder war Lehrer. Es gibt andere Begabungen, Menschen, die nicht als Lehrer gearbeitet haben, sollten wir auch wahrnehmen, vielleicht als Gegenstück dazu. Und dann sollten wir vielleicht auch eins von Beginn an festhalten, genau an einer Stelle, in der wieder das Wort exakt so verwendet wird, sehen wir noch etwas anderes. Lesen wir einmal Hebräer 5, Vers 12. Dort geht es im Grunde über die Aussage, dass der Schreiber des Hebräerbriefs zugrunde legt, dass er das Evangelium in einer Art und Weise verkünden muss, wie er es eigentlich gar nicht tun wollte. Er wollte schon weiter sein. Er sagt, und obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wiederum nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe und Aussprüche Gottes lehre. Und seid der Milch, also ihr seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. So als hätte man sich umgedreht, wie ein kleines Kind, das zurück zu Alete und Melupa-Nahrung geht, das die feste Speise verweigert. Eigentlich hättet ihr ja schon Lehrer sein sollen. Was ist hier für den Hebräerbrief völlig selbstverständlich? Dass man eben nicht von Geburt an Lehrer ist, sondern dass man im Laufe seines Glaubenslebens Lehrer wird. Dass es ein Wachstum hin zum Lehrersein gibt. Dass es ein Verstehen gibt, das zunimmt, das mehr und mehr wird und dass man dann eben Lehrer wird. Dass man ab einem gewissen Punkt eben die feste Speise auch verkraften kann. Das ist wie natürlich hier zugrunde gelegt. Also Lehrer ist sozusagen kein Adelstitel, den man von Geburt an beigelegt bekommt, sondern Lehrer ist etwas, das man im Laufe des Lebens lernen kann. Durch Lehre. Und einen kleinen Nebenaspekt dann aus diesem Vers, den möchte ich auch erwähnt sein lassen, obwohl ich später noch einmal darauf eingehe. Hier redet ein Lehrer, der andere zu Lehrern machen will. Der sagt, ihr solltet schon Lehrer sein. Das ist durchaus auch ein natürliches Vorgehen, dass ein Lehrer seine Lehre so weitergibt, dass andere selbst Lehrer werden. Aber bevor wir auf diesen Gedanken später dann noch einmal eingehen, möchte ich uns zuerst, und ich denke, keinem anderen gebührt der erste Rang, wenn wir durch diese Reihe und diese Aufgaben der Lehrer durchgehen, die Ehre als Jesus allein. Jesus selbst war nun der, der in seinem Leben lehrte. Und lasst uns einen Fehler nicht tun. Lasst uns die Lehren Jesu nicht auf sein Leben zwischen seinem 30. und seinem 33. Lebensjahr beziehen. Denn Jesus war allgemein als Lehrer bekannt und auch anerkannt, aber er war dies vom ersten Moment an. Jesus hat bereits als kleines Kind, bereits im Mutterleib, lehrte er. Maria war diejenige, die von Jesus belehrt wurde, die Lehre empfing, als Jesus empfing. Vom ersten Moment an war das, was Jesus tat, Lehre. Auch Josef selbst lernte vom ersten Tag an durch das, was geschah mit Jesus in seine Familie hinein, in seine Beziehung hinein. Er lernte praktisches Anwenden, er lernte auch treu zu sein, Liebe bei seiner Frau oder bei seiner Verlobten zu dem Zeitpunkt zu bleiben, was aber im Grunde wie eine Ehe war. Und Jesus in seiner Zeit als Kind, als er seinen Eltern treu war und ihnen gehorchte, und nichts anderes hören wir von ihm, er lehrte seinen Eltern, wie denn nun ein Kind lebte in dieser Zeit. Wir kennen keine einzige Beschwerde über Jesus als Kind. Und an der einen oder anderen Stelle, da lernte er seinen Eltern zu gehorchen, als er mit 12 Jahren in den Tempel ging. Da folgte er dem Ruf seines Vaters und er lehrte dadurch Maria und Josef. Er lehrte mit dem, was er tat, er lehrte in dem, wie er war und er lehrte auch in den Worten, die er aussprach. Und dann, vielleicht die meisten Aussagen kennen wir darüber, dass Jesus später dann, als er wirklich seinen Dienst antrat, ich will es einmal so nennen, dann lehrte er wirklich in Worten, die wir immer wieder lesen können und wo wir auch genau wissen, dass es sich um Lehre handelt. Wie oft ist es ja auch bewusst als Lehre für die Menschen bezeichnet. Um dieses Thema nicht zu groß werden zu lassen, gibt es meiner Meinung nach nur einen Aspekt, unter dem sich eben wirklich alles, was Jesus selbst lehrte, zusammenfügt. Es geht in der Lehre, die Jesus lehrt, nicht darum, dass einer logisch und schlüssig die Dinge der Welt zusammenfügt. Nehmen wir einfach nur mal einen Gedanken. Es ist ja im Grunde so, dass in allen Religionen Jesus selbst als Lehrer anerkannt wird. Es ist kein Problem, jeder wird ihn gar bezeichnen als weisen Mann, als Vorreiter von sozialen Gedanken, als Propheten, wird gerne als Prophet bezeichnet, aber alles das, was Jesus lehrte, das war nicht das Ergebnis eines schlüssigen Vortrags, das war nicht Logik, das war nicht zusammengefügt, weil es denn zusammenpasste, sondern das war schlicht und einfach Gehorsam. Jesus war in allem, was er lehrte, schlicht und einfach seinem Vater gehorsam. Jesus selbst als den wahren Lehrer, der wahren Lehre anzuerkennen, gipfelt im Grunde darin, ihn als Messias, als Sohn Gottes anzuerkennen, als gehorsamen Sohn Gottes. Wir müssen dabei immer berücksichtigen, dass Jesus ein Lehrer ist, der nun einmal von Gott selbst gekommen ist. Dass er im Grunde der einzig wahre Lehrer ist, der alles so zusammenfügen konnte, dass wir es auch verstehen können und sehr oft sehr praxis und sehr nah. Aber noch einmal, das Wichtigste in der Lehre Jesu liegt nicht darin, noch nicht einmal darin, dass er will, dass seine Person all die Ehre nimmt. In dem, was er lehrt, wird er immer dem Vater die Ehre geben. Und seine Lehre war gehorsam der Lehre, die er vom Vater empfangen hatte. Das ist der Kern. Und an dieser Stelle wird nun keine Religion mehr übereinstimmen mit uns. Hier kann keiner folgen, dass der Sohn Gottes die Lehre des Vaters nimmt und diese Lehre den Menschen lehrt. Das ist eine Lehre, die wir so nur bei Jesus sehen und nur bei ihm erkennen. Der treue Sohn Gottes, der diese Lehre den Menschen bringt. Lesen wir dazu, und es lohnt sich, das aufzuschlagen, doch einmal Johannes 7. In diesem Streitgespräch, wir haben in jüngster Zeit öfter aus dieser Passage zitiert, und es ist ein kleiner Schatz im Johannes-Evangelium, als Jesus dann nun streitet um die Frage, wer er ist, woher er kommt, in welcher Autorität er redet und was man denn nun wirklich glauben muss. Johannes 7, Vers 16. Johannes 7, Vers 16 lautet, da antwortete ihnen Jesus, lassen wir einmal den Zusammenhang weg und nehmen wir nur das, was er sagt. Er sagt, meine Lehre ist nicht mein. Sie kommt nicht von mir, sie gehört nicht mir, ich will sie nicht rauben, ich will sie nicht als mein ausgeben, sondern dessen, der mich gesandt hat. Es ist die Lehre des Vaters, die ich lehre. Es ist nicht meine Lehre, es ist der gehorsame Sohn, der hier spricht, der sagt, alles, was ich den Vater sehen tue, das will ich tun. Alles, was der Vater mich lehrt, das lehre ich euch. Meine Lehre wird nicht geraubt, meine Lehre ist nicht mein, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das ist im Grunde die ganz außerordentliche Lehre, die wir so nur bei Jesus finden. Und wenn wir das einmal mit einem schnellen Satz, auch da will ich vielleicht später noch einmal eingehen, übertragen über das, was wir lehren. Wir sollten uns diesen Satz sehr zu Herzen nehmen und darauf schauen und erforschen und herausfinden, was denn da nun von Gott kommt an Lehre und nicht, was von uns kommt an Logik und an Intelligenz. So viel zu Jesus selbst als dem Lehrer. Vielleicht noch einen Gedanken darauf, was nun diese eigentliche Wortbedeutung dieses Wortes Didaskaloi ist. Ich habe mir für die Predigt die Freiheit genommen, mal Lehrer nun wirklich in diesen großen allgemeinen Sinn zu beziehen. Aber vielleicht zur Information bezieht sich dieses Wort Lehren durchaus auf ein Spektrum von einer sehr einfachen Lehre, die man vielleicht eher mit einer Ermahnung gleichsetzen würde, einer Korrektur, vielleicht an einer kleinen Stelle, bis hin vielleicht zu einer sehr großen, inhaltsschweren Bedeutung, das volle Evangelium zu verkünden. Beides kann in diesem Wort, Didaskaloi, drin liegen, in dem, was hier unter Lehrer gemeint ist. Ein Lehrer kann durchaus jemand sein, der im Kleinen korrigiert, aber der auch im Großen Lehre verkündet. Wir haben ja heute auch dieses Wort Didaktik, hat ja dieselben Wurzeln, wenn wir das hören, also die Art und Weise, wie man lehrt, wie man unterrichtet, gründet ja nun auf dem gleichen Wort. Aber eins sollten wir an dieser Stelle auch in diesem Kontext bitte immer berücksichtigen und deshalb steht Jesus hier an der ersten Stelle. Lehre ist im Grunde in unserem Verständnis, das wir haben, und wenn wir es auf Jesus beziehen, ein Weitergeben dessen, ein sich an der Quelle der Lehre orientieren, und ein Weitergeben einer Nachricht, die eben bei Gott selbst geformt wird und nicht später. Sie dient in unterschiedlichem Maße dazu, dass wir ermahnen können, dass wir korrigieren können, dass wir Wissen erweitern können, dass wir dem milchtrinkenden Baby irgendwann die feste Speise anbieten und dass wir dem Ungläubigen das volle Evangelium verkünden. In all dies kann es münden. Und zu allerletzt vielleicht in dieser Reihe der Lehrer, aber nur um es wirklich kurz zu halten, vielleicht nach Jesus, den vollkommenen Lehrer, vielleicht gleich die falschen Lehrer. Auch die finden wir im Neuen Testament an vielen Stellen. Es gab viele falsche Lehrer, es gab etliche Verwirrungen. Immer wieder gab es Personenkult, Ämterkult, es gab Zauberei, es gab Schauspiel um diesen Glauben drumherum. Paulus selbst sah sich konfrontiert damit, sich mit anderen Lehrern, mit Hyperaposteln zu konfrontieren. Er selbst war unter dem Druck, dass man die einen Lehrer gut fand, die anderen weniger gut, dass man Klassen hatte, dass man Schubladen hatte und sich an den weitläufigsten Dingen orientiert. Und wir müssen es auch ganz realistisch sehen, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen. Es gibt einigen Unsinn, der immer wieder von Kanzeln, von Podesten und in Gemeinden gelehrt wurde. Genauso wie gute Lehre immer wieder verbreitet wurde, so wurde auch falscher Glaube und falsche Lehre verbreitet. Und durchaus greift Jakobus, und vielleicht können wir an dieser Stelle diesen Bogen auch ein bisschen hin zu ihm aufgreifen, durchaus greift er auch einige Dinge auf, und gehen wir mal davon aus, dass das Probleme der frühen Gemeinde waren. ist auch durchaus eine falsche Lehre, Menschen hochzuerachten, sich an Reichen zu orientieren. Es ist sicher auch so, dass er die Menschen im Blick hat, die nun in den Gemeinden sitzen und die vielleicht mit dem Munde ihren Glauben bekennen können, aber eben nicht in den Taten. Dass auch hier eine Frage ist, wenn wir all dies zulassen, verkünden, uns damit begnügen, dann müssen wir lehren im Sinne, dass wir ermahnen, korrigieren. Auch das hat Jakobus hier im Blick. Nur wahre Lehre kann das identifizieren. Nur wahre Lehre kann tatsächlich auch diese falsche oder diese scheinbar richtige Anwendung falsch identifizieren. Sicher ist sein Blick auch aus dieser Perspektive der frühen Gemeinden sehr hart darauf gerichtet, dass er sagt, was nützt es dir, wenn du das Evangelium verstehst, tolle Reden hältst und du wirst es nie anwenden. Gerade wenn wir von Lehrern reden und uns vorstellen, dass jemand unterrichtet, ist es nicht auch so, dass wir diese Lehrer besonders genau angucken, dass wir ihr Leben doppelt genau kennen, dass wir die Wörter viel genauer abwägen als die Worte, die wir selbst formulieren. Ja, Lehrer bekommen manchmal im Alltag schon ein härteres Urteil ab. Nicht nur in der Schule, auch in den Gemeinden. Wer den Mut zusammennimmt und seine Meinung von sich gibt, der steht immer in der Gefahr, dass er ein hartes Wort empfängt. Er steht immer in der Gefahr, dass er für das, was er sagt, Kritik bekommt. Aber er steht vielmehr auch in der Gefahr, dass er nun das ein oder andere durchgehen lässt. Dass er milde wird, dass er sich an den Menschen ausrichtet. Und nun, das ist falsche Lehre. Das ist nicht das, was auf Gott gründet. Und deswegen stellt Jakobus dieses Lehren so dar, als wäre es ganz normal, dass in dieser Frage der merkwürdigen praktischen Probleme, die dort auftauchen, eben nun das Lehren, das alles durchbricht. Er sagt nicht, das Lehren ist nun das Schönste, das Beste, das Tollste, alles wird dadurch aufgelöst, sondern er sagt, wir brauchen Lehrer, die korrigieren, aber nicht zu viele. Sein Kontext ist, fangt nicht alle an, Lehrer zu werden. Wir brauchen keine menschengemachten Lehre. Wir brauchen keine Weisheit. Wir brauchen nicht selbstgemachte Burgen, Schlösser, Titel, Anerkennung der eigenen Person, sondern wir brauchen wenige, aber gute Lehrer, die das durchschlagen. Und er weist ganz bewusst in dieser Passage darauf hin, dass man durchaus gerade mit der Zunge jede Menge Unheil anrichten kann. Ich glaube, wenn wir ein Buch davon füllen müssten, wie viel Unheil durch Lügen, Gerüchte, durch Probleme der Zunge angerichtet werden, wie viele Gemeinden in die Irre geleitet werden, weil von der Kanzel Mist gepredigt wurde anstelle von Brot. Ein Buch würde nicht ausreichen. Wir müssten Regale dafür bauen, um all das zusammenzufassen. Genau deshalb glaube ich, dass es eine ganz ernsthafte Frage ist, die Jakobus aufgreift. Aber er will eben eins, und das sollte ganz klar sein. Er will an dieser Stelle nicht sagen, dass keiner Lehrer werden soll. Er warnt nur davor, dass eben nicht zu viele jetzt anfangen. Alle sehen diesen Missstand, aber nicht jeder muss ihn zu jeder Zeit, in jeder Situation korrigieren. Es geht darum, dass einzelne Menschen ernsthaft sich mit dem Wort Gottes konfrontieren, das ernsthaft durchforschen und durch das Anbringen, ich nenne mal ein technisches Wort, durch das Anbringen des Wortes Gottes in diesen Situationen korrigiert wird. Fälschung und Irrtum korrigiert wird. Und denken wir immer daran, die wichtigste Disziplin, auch für den Lehrer, auch für den Lehrer Jesus, war, das Wort selbst gehorsam zu befolgen. Jeder Lehrer steht nun einmal auch in der Frage, dass er selbst früher oder später daran gemessen wird, wie er denn nun das, was er sagt, auch lebt. Der Gehorsam selbst ist unglaublich wichtig. Ich kann nicht von der Kanzel herab verkünden, dass es todbringend ist, wenn wir uns gegenseitig belügen und dann eine Stunde später der größte Lügner in dieser Gemeinde sein. Mich selbst schützen, mich erheben, durch irgendwelche Worte, die ich mir ausdenke. Das ist das schlimmste Zeugnis und es führt zum Verderben dessen, was ich vorher gesagt habe. Gut, lasst uns nun noch zu einer anderen Frage kommen, zu der Frage, nun welche Lehrer gibt es denn da? Wenn wir über Lehrer reden, vielleicht hat jeder jetzt schon so seine Vorstellung gehabt, was denn nun ein Lehrer ist. Und lasst uns an einer Stelle anfangen, die so ganz naheliegend ist. Die erste Lehre, die jeder Mensch empfängt, empfängt er im Grunde in seiner Familie. Der erste Lehrer, den jedes Kind in seinem Leben kennenlernt, das sind seine Eltern. Die Eltern sind nun als Lehrer selbst ganz, ganz wichtig. Und ihr gebührt auch im Wort Gottes eine ganz wichtige und eine ganz große Rolle. Die Frage, wie lehren Eltern ihre Kinder, wird immer wieder als das praktische Beispiel, als das Abbild, Verhältnis Kinder zu Eltern, symbolisieren das Verhältnis der Gemeinde zu Gott, zu Jesus selbst, als dem Haupt. Nicht umsonst wird das gleichgesetzt. Die Familie als Einheit ist ein sehr wichtiges Bild dafür. Und innerhalb dieser Gemeinde, innerhalb dieser Familie gibt es nun auch jede Menge Lehrer. Hier müssen wir uns nicht vorstellen, dass ein Lehrer eben nun sozusagen der Hauspastor ist in einem liturgischen Sinn, dass er nun das tut, was wir hier tun. Das sind vielleicht kleine Aspekte. Aber denkt einmal nur an diese Frage, wie wir als Eltern unseren Kindern vorleben. Welchen Einfluss wir haben durch unser Alltagsleben. Wir hören oft von diesen Kanzeln, dass wir sonntags eine Predigt mitnehmen in den Alltag. Was heißt das denn nun? Das heißt, am Montagmorgen, wenn wir aufstehen, gucken uns unsere Kinder an und sagen, Papa ist glaubwürdig oder nicht. Schon an dieser Stelle habe ich bestimmt gelehrt. Bestimmt durch das, was ich getan habe, meine Kinder unterrichtet. Ich habe ihnen gesagt, macht das genauso, wie ich es tue, denn bis zu einem gewissen Grade werden sie mich bewundern. Irgendwann dann werden sie in ihrer Eigenständigkeit auch anfangen zu kritisieren. Aber bis zu einem gewissen Maße bewundern Kinder ja immer ihre Eltern. Sie machen es ja immer nach. Das gilt auch genauso in allen anderen Autoritätsverhältnissen. Nicht nur bei unseren Familien, das gilt auch auf unserer Arbeitsstelle, das gilt mit unseren Freunden, das gilt an allen Stellen, wo wir in irgendeiner Weise in Autorität leben. Wir sind auch Vorbilder darin, wie wir unsere Steuern bezahlen. Auch das sehen unsere Kinder. Vielleicht am Anfang nicht, aber irgendwann kriegen sie schon mit, dass wir unser Leben so leben, um möglichst das Finanzamt zu betrügen und nicht andere Dinge zu priorisieren. Also Lehre findet in Familien statt und es gibt Lehrer in den Familien. Machen wir uns darüber klar. Machen wir das klar, auch wenn ich hier als Elternteil rede und vielleicht hier auch Kinder zuhören, auch für die Kinder ist diese Frage ganz wichtig, dass in der Beurteilung der Eltern, die wir haben, ja, wir wissen dürfen und wir forschen dürfen, wir Kinder, was denn nun unsere Eltern da von Gottes Wort weitergeben. Dann haben wir vielleicht die bekanntesten Lehrer, die wir so kennen, nämlich die Prediger in den Gemeinden. Die, die auf den Kanzel stehen, die Ältesten, die Pastoren in den Gemeinden, die die Aufgaben übernehmen in den Kreisen, auch diejenigen sind Lehrer. Da ist es nachvollziehbar. Meistens bereitet man sich ja vor auf einzelne Einheiten, man gibt sich viel Mühe, alles passt gut zusammen, es ist klar, dass hier gelehrt wird. Nicht ganz so offensichtlich wie vielleicht in den Familien. Dann gibt es als sechste Gruppe vielleicht die Lehrer der Lehrer zu nennen. Kurz erwähnt vorher schon, ja wo kommen denn die Lehrer her? Nun auch Pastoren müssen ausgebildet werden. Wir nennen dann diejenigen, die Pastoren ausbilden, Professoren. Aber auch Hausväter müssen ausgebildet werden. Auch da muss ja nun die Lehre irgendwie in ihren Sinn kommen. Das machen in der Regel dann Pastoren oder andere Geschwister, die ihnen diese Lehre weitergeben. Und denken wir wieder an Hebräer 5, Vers 12. Da ist es ganz klar vorausgesetzt, dass Lehre dazu dient, dass ihr eigentlich schon Lehrer sein solltet. Und dann gibt es vielleicht noch ganz besondere Gruppen von Lehrern. Und zwei aus diesen Gruppen von Lehrern seien uns heute genannt. Einmal, ja, lasst uns vielleicht, bevor ich sage, welche Gruppe das ist, gemeinsam Titus 2 lesen. Die ersten 7 Verse in Titus 2. Stellt mal 1 bis 7. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Lesen wir weiter, hören wir nicht auf nach Vers 5. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Es ist vielleicht jetzt jedem klar, welche besondere Gruppe von Lehrern ich denn nun an dieser Stelle meine. Es wird viel darüber diskutiert, aber gerade den Frauen kommt in den Gemeinden eine sehr wichtige Lehrrolle zu. Und es ist relativ gut, auch mit kurzen, treffenden Worten, aber relativ gut erklärt, wie wichtig es ist, dass nun Frauen, ältere Frauen, jüngere Frauen lehren. Die Bibel hat an der Stelle kein Problem damit, Alter mit einer Art Kompliment zu belegen. Ältere Frau ist hier ein Kompliment. In unserer Gesellschaft verschwindet das sehr stark. Für uns sind ältere Frauen nicht mehr Frauen, denen wir Komplimente und Respekt entgegenbringen. Ja, ich lebe nun in einer Großstadt und ich kann jedem empfehlen, sich mal einen Tag in der U-Bahn durch die Stadt zu bewegen. Als ältere Frau hast du keine Chance, einen Sitzplatz zu bekommen. Genauso als Mutter mit Kind. Ja, am besten ist es, mir einen Kinderwagen zu schieben und zu schreien oder laut zu stöhnen und zu jammern. Dann hat man eine geringe Chance, einen Sitzplatz zu bekommen. Wir schieben sicher die Würdigung der älteren Frauen in dieser Gesellschaft. Wir sollten es nicht tun in der Gemeinde. Wir sollten sie wahrnehmen als Lehrer von jüngeren Frauen. Es ist wichtig, dass ältere Frauen ihr Wissen weitergeben. Wir brauchen diese Lehrer. Und denken wir daran, in Vers 6 geht es weiter. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollten. In gleicher Weise. Wir können uns darüber nochmal vielleicht separat Gedanken machen, was es hier heißt, dass da steht, in gleicher Weise ermahne ich die jungen Männer. Die jungen Männer sind immer froh, dass sie nur einen Vers hier bekommen, mit relativ wenigen Aufträgen, aber das vielleicht an einer separaten Stelle. Noch eine Gruppe neben den Frauen. Noch eine Gruppe, die sehr wichtig ist als Lehrer. Nämlich die Missionslehrer. Denken wir immer daran, dass der Missionsauftrag nicht nur ein Missions-, sondern eben auch ein Lehrauftrag ist. Die Missionare, die dort in das Feld gehen, sie sind eben ganz bewusst auch Lehrer. Das heißt in Matthäus 28 nicht, geht hin und machet alle Menschen zu Jüngern. Punkt. Sondern es heißt, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und haltet sie lehren, was ich euch befohlen habe. Ja, haltet sie lehren, lehrt sie. Lehre ist in der Mission ein ganz wichtiges Element. Stellt euch vor, Jakobus hätte gemeint mit seinem Vers, nicht viele Lehrer, werdet nicht viele Lehrer, hört ja damit auf. Keine Lehrer bitte. Wir Menschen neigen zu Extremen. Man kann vielleicht dazu tendieren, diesen Vers so zu lesen und zu sagen, naja, wir brauchen ja keine Lehrer. Völlig falsch. Wir brauchen diese Lehrer. Und er würde hier in völligem Widerspruch zu Johannes 28 ja dann sagen, gut, dann brauchen wir keine Missionare. Nein, das sagt er nicht. Denken wir noch einmal daran, wir brauchen eben diese Missionare, die das Wort Gottes so weitergeben, wie sie es empfangen haben, die gehorsam diesen Dienst ausüben. Aber auch sie sind Lehrer und auch sie stehen in einem harten Auftrag und in einem harten Gericht. Sie werden immerhin, wie alle anderen Lehrer, so beurteilt. Sie werden ein hartes Urteil bekommen. Dieses harte Urteil wird leicht, wenn wir das Wort Gottes verkünden. Und es wird schwer, wenn wir unseren eigenen Mist hinzufügen oder die wichtigsten Dinge hinweglassen. Dann wird das Urteil hart, dann wird es für jeden Lehrer hart. Im Übrigen für Hauslehrer, für Eltern, für Frauen, für Missionare, für Pastoren, für Professoren, in gleicher Art und Weise. Keiner davon hat ein Recht, was hinzuzufügen. Auch nicht der Professor, der andere Professoren ausbilden will. Auch nicht der Hausvater, der seinen Kindern nur sagt, dass sie eben nur in der Familie bleibt. Auch er hat nicht das Recht. All denjenigen wird ein hartes Urteil drohen, wenn sie an dem Evangelium herumschrauben. Wenn sie das Wort so, wie sie es empfangen haben, weitergeben, dann wird ihr Urteil leicht sein. Dann wird die Krone groß sein, die sie im Himmel empfangen haben. Wer von euch jemals erlebt hat, wie es ist, wenn jemand zum Glauben kommt, der weiß, was es bedeutet, Lehrer zu sein. Und wer als Eltern einmal erlebt hat, wie seine Kinder im Glauben aufwachsen, der weiß, welche große Belohnung es auch zu Lebzeiten gibt, Lehrer zu sein des wahren Evangeliums und zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Für jeden, der diese Worte hört, gilt der Aufruf, einmal zu überprüfen, ob du als Lehrer deine Rolle kennst und weißt, ob du vielleicht dich selbst überprüfen musst, ob du einmal Pastor werden willst, ob du dieses Evangelium, das du empfangen hast, weitergeben willst, ob du vielleicht in die Mission gehen willst, ob du dort Lehrer werden willst. Es gibt keinen Bedarf, dass jeder von uns in die Mission geht. Aber es gibt viele Arten der Lehrer, es gibt viel unterschiedliches Lehren. Lass uns überprüfen, ob wir die richtige Einstellung haben, die Dinge so zu nehmen, wie wir sie von Gott gegeben bekommen und auch anderen damit zu dienen. Lass uns überprüfen, ob wir in den Dingen, die wir selbst anderen lehren, aufrichtig sind oder unsere eigene Lehre weitergeben. Und ich möchte auch an dieser Stelle einmal die Gelegenheit nutzen und vielleicht etwas pauschal all denjenigen zu danken, durch die wir Lehre empfangen haben. Alle, die wir heute hier in dem Raum sitzen und Jesus als Herrn bekennen können. Jeder von uns kennt einen Lehrer, der ihm an irgendeiner Stelle seines Lebens das Evangelium verkündet hat. Wir können den Menschen dankbar sein, dass sie das Evangelium weitergegeben haben. Wir können auch immer wieder in unseren Gebeten dafür danken, dass Menschen verkünden und auch das tun, was sie verkünden. Wir haben am Freitag in der Bibelstunde ja nun auch genau diesen Aspekt gehört. Es ist sehr wichtig, dass wir eben nicht uns nur Erkenntnis aufbauen, sondern dass das in Liebe mündet, dass wir die Dinge tun, dass wir die Dinge anwenden, die wir verstehen. Es gibt keine Stechkarte und wenn sie voll ist am Ende der Woche und wir haben genug gearbeitet, dann ist unser Wissen da, dann ist unsere Erkenntnis voll. Dieses Prinzip gibt es nicht. Es gibt nur das Prinzip, wir müssen es in Liebe ummünzen. Und wenn wir Menschen kennen, die das für uns getan haben, dann dürfen wir wie Paulus auch in ein Gebet einmünden, immer wieder für diese Menschen beten, dass sie uns in der rechten Weise das Evangelium weitergegeben haben. Und wenn wir das sehen, dass andere um uns herum das tun, dann unterstützen wir sie doch darin, in unseren Gebeten und in unserem Gehorsam, dass sie leichter, ohne Last, die Botschaft verkünden können. Denken wir daran, ohne Verkündiger, ohne Lehrer, wären wir heute alle nicht hier. Amen.